Jungs, bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Diese Sendereihe ist diesmal dem tschechischen Schriftsteller und Exilverleger Josef Škvorecký gewidmet, der am Dienstag im Alter von 87 Jahren in Toronto verstorben ist. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechischsprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Das Jahr 2011 ging für die Tschechen mit einem traurigen Ereignis zu Ende. Eine Woche vor Weihnachten starb der Dramatiker, Ex-Präsident und ehemalige Dissident Václav Havel. Er war eine Ikone des Widerstands gegen das kommunistische Regime und er war Mitinitiator, Sprecher und Unterzeichner des bekanntesten Projektes dieses Widerstandes, der Charta 77. Am 1. Januar feierte die Charta ihr 35-jähriges Jubiläum. Hören Sie dazu jetzt eine weitere Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte von und mit Marco Zimmermann.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Am Anfang stand die Musik, spielte doch die Unterdrückung der Band Plastic People of the Universe eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Charta 77. Im Februar 1976 wurde die Band nämlich während eines Konzerts verhaftet und auch die Zuhörer wurden teilweise brutal verhört. Dies war der Auslöser für eine Reihe von Intellektuellen, eine Petition an ihre eigene Regierung zu richten. Anna Šabátová, Vorsitzende des tschechischen Helsinki-Ausschusses, war damals dabei.
Es waren mehrere Leute. Eine Gruppe von Menschen wie Jiří Němec, Václav Havel, Zdeněk Mlynář, Peter Uhl, Pavel Kohout und noch viele weitere, die ich nicht alle nennen kann. Sie trafen sich und überlegten, ob man nicht etwas unternehmen muss.
Gerade ein Jahr zuvor, 1975, hatte nämlich die tschechoslowakische Regierung in der Schlussakte von Helsinki eine Reihe von Menschenrechten anerkannt und sie in das tschechoslowakische Recht übernommen. Die Intellektuellen wollten der Führung zeigen, wie heuchlerisch das war. Die erste große Gelegenheit dazu bot sich nach der Verhaftung der Plastic People of the Universe, Anna Šabátová.
Ein weiterer Impuls war das Zusammentreffen mehrerer Gruppen beim Prozess gegen die Plastic People. Bei mehreren Treffen im Dezember 1976 wurde also entschieden, dass es nötig sei, eine gemeinsame Erklärung als gemeinsame Aktion abzugeben, die langfristig wirken werde und zeigen sollte, dass die Tschechoslowakei die Menschenrechte nur auf dem Papier einhielt.
Und so wurde am 1. Januar 1977 die Charta 77 veröffentlicht, unterschrieben von zunächst 242 Intellektuellen. Zu den Verfassern und ersten Unterzeichnern gehörten der Dramatiker Václav Havel, der Philosoph Jan Patočka und der ehemalige Außenminister Jiří Hájek. Am 7. Januar erschien die Charta in mehreren europäischen Zeitungen, in Deutschland in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Tschechien wurde die Petition selbst nicht veröffentlicht. Allerdings sorgte das Regime selbst für seine Verbreitung, da es sofort eine heftige Gegenkampagne startete. Das Parteiblatt Rude Bravo bezeichnete die Charta als antistaatliche, antisozialistische, gegen das Volk gerichtete demagogische Hetzschrift, die in grober und verlogener Weise die tschechoslowakische Sozialistische Republik und die revolutionären Errungenschaften des Volks verleugnet. Das Regime organisierte eine eigene Petition, die Anti-Charta. Zur Unterzeichnung wurden am 28. Januar 1977 Künstler, Schauspieler und andere Kulturschaffende in das Nationaltheater eingeladen. Die Schauspielerin und überzeugte Kommunistin Jiřina Švorcová erklärte dort:
Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, Wir verachten diejenigen, die sich in unbezähmbarem Hochmut und eitler Überheblichkeit aus egoistischem Interesse oder sogar für dreckiges Geld wo auch immer in der Welt. Und auch bei uns wurde jetzt eine solche Gruppe von Abtrünnigen und Verrätern gefunden. Von den eigenen Menschen ihrem Leben und ihren wirklichen Interessen abgrenzen und isolieren. Sie werden mit unerbittlicher Logik zu einem Werkzeug der antihumanistischen Kräfte des Imperialismus und in ihrem Diensten zu sprechen der Zersetzung und des Unfriedens zwischen den Völkern.
Die Anti-Hertha mussten in der Folgezeit alle Kulturschaffenden unterschreiben, die weiter in der Tschechoslowakei tätig sein wollten. In kürzester Zeit hatten mehr als 2000 Künstler das Dokument unterzeichnet. Gegen die Unterzeichner der Charta 77 reagierte das Regime aber auch mit direkten Maßnahmen. Mehrere der Unterzeichner wurden in Untersuchungshaft genommen, unter ihnen der Philosoph Jan Patočka. Nach einem Verhör am 13. März 1977 musste er ins Krankenhaus gebracht werden und starb an den Folgen eines Hirnschlags. Anna Šabátová erinnert sich.
Er war das erste Todesopfer. Viele Menschen wurden aber auch eingesperrt. Ich muss sagen, dass der Einfluss von Patočka, trotz der kurzen Zeit, in der er Sprecher der Charta war, enorm groß war. Er kämpfte mit seinen Essays gegen die Ungerechtigkeit.
Gerade die Reaktionen der kommunistischen Führung machten die Charta 77 im ganzen Land bekannt. Im Laufe des Jahres wurden immer wieder Listen von Unterzeichnern veröffentlicht, trotzdem blieben die Charta-Aktivisten eine kleine Gruppe. Bis Ende 1977 hatten knapp 2000 Menschen die Petition unterschrieben, was angesichts der staatlichen Repressalien eine beachtenswerte Leistung ist. Eine Massenbewegung ist daraus aber nie entstanden. Eine politische Bewegung zu formen, war aber auch nie der Anspruch der Charta 77 gewesen. Es ging eher darum, sich für Menschenrechte einzusetzen, wie aus einem Auszug hervorgeht.
Die Charta 77 ist eine freie, informelle und offene Gemeinschaft von Menschen verschiedener Überzeugungen, verschiedener Religionen und verschiedener Berufe, verbunden durch den Willen, sich einzeln und gemeinsam für die Respektierung der Bürger und der Menschenrechte in unserem Land und in der Welt einzusetzen.
Der Historiker Peter Blažek vom Institut für das Studium totalitärer Regime erklärt, woher dieser Ansatz stammt.
Dieses sich starr am Gesetz orientierende Vorgehen war nicht neu. Es wurde nach dem August 1968 erfunden, in der Umgebung von jenen Schriftstellern, die nicht publizieren durften, zum Beispiel Pavel Kohout und Václav Havel.
Ein Vorgehen also, das die Verfasser der Charta bereits früher ausprobiert hatten. Was erhofften sie sich davon, auf rechtliche Normen hinzuweisen? Noch einmal Peter Blažek.
Das Vorgehen war eindeutig. Sie nutzten die Möglichkeiten, die ihnen die Rechtsordnung gewährt hat. Sie haben versucht, diese Ordnung konsequent einzuhalten. Und sie haben einer möglichen Diskussion mit dem Regime Raum gegeben, obwohl ihnen klar war, dass es zu keiner solchen Diskussion kommen würde. Sie wollten das Regime in eine Position manövrieren, in der es offensichtlich war, dass es sowohl die eigenen Gesetze als auch internationale Verpflichtungen nicht einhält.
Ob diese Taktik letztlich zum Erfolg geführt hat, lässt sich nicht abschließend beantworten. Sicher ist nur, dass viele Unterzeichner der Charta 77 freiwillig oder unfreiwillig ins Exil gingen und andere Berufsverbote erhielten. Aus diesem eher informellen Dissidentennetzwerk ging dann 1989 das Bürgerforum hervor und Václav Havel, Mitbegründer der Charta 77, wurde der erste frei gewählte Staatspräsident der Tschechoslowakei nach der Wende.
Pane Präsidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněli. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Zu Beginn eines neuen Jahres wird viel orakelt, was das neue Jahr wohl bringen werde. Andererseits wird noch sehr oft Bilanz über das alte Jahr gezogen, was es gebracht hat und was nicht. Eine eher nicht ernst gemeinte Art der Bilanzierung ist das Wort des Jahres. Welcher Ausdruck bzw. Gedankengang dabei 2011 in Tschechien das Rennen gemacht hat, verrät Ihnen nun Markéta Kachlíková in der aktuellen Lektion unseres Sprachkurses. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Wort des Jahres 2011 in Deutschland lautet Stresstest. Auch in Tschechien wird ein Ausdruck des Jahres gewählt, allerdings nicht wie in Deutschland von Sprachwissenschaftlern, sondern von der Öffentlichkeit. Die Leser und Internetbesucher der Tageszeitung Lidové Noviny wählten per Umfrage ein Wort aus dem Angebot der Redaktion aus. Der souveräne Sieger des Jahres 2011 ist ein vom ehemaligen Industrie- und Handelsminister Martin Kocourek geschaffener Neologismus.
Odklonit.
Wörtlich übersetzt bedeutet das ableiten. Noch nie zuvor hat Kocourek während seiner Amtszeit so sehr auf sich aufmerksam gemacht wie mit seinem erzwungenen Rücktritt im Herbst letzten Jahres. Er geriet unter Druck, nachdem er die Herkunft von 16 Millionen Kronen auf dem Konto seiner Mutter nicht erklären konnte. 5 Tage lang schwieg der Minister, ehe er am 6. Tag vor die Öffentlichkeit trat und erklärte, er habe die Millionen einer Investmentfirma anvertraut, um das Geld vor eventuellen Problemen in seiner schwierigen Familienlage abzuleiten.
Odklonit.
Eigentlich bedeutet das nichts anderes, als dass Kocourek das Geld an die Firma überwiesen hat, um es vor den Ansprüchen seiner Ehefrau während des laufenden Scheidungsprozesses zu schützen. Der passende Begriff wäre Betrug.
Podvod.
Oder Kocourek hätte erklärt, er wollte das Geld verstecken.
Ukryt.
Oder verbergen.
Utajit.
Das Tschechische hat für dieses Handeln einen eindeutigen Ausdruck, Geld beiseite schaffen.
Ulít peníze.
Sein Auftritt kostete jedenfalls Kocourek noch am gleichen Tag den Ministerposten und bescherte ihm gleichzeitig aber auch den Sieg im Wettbewerb um das Wort des Jahres. Den 2. Platz der Umfrage belegte der skurrile Ausdruck nicht anpassungsfähige Bürger.
Nepřizpůsobiví občané.
Womit im Politikerjargon die Bevölkerungsgruppe der Roma gemeint ist. Auf dem 3. Platz landete das Wort Abgang.
Odcházení.
Als Erinnerung an den verstorbenen Ex-Präsidenten Václav Havel. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Zum Abschluss unserer Sendung aber ein eher etwas trauriges Thema. Die tschechische Literatur hat eine weitere Persönlichkeit der Nachkriegsgeneration verloren. Nach dem Tod von Arnošt Lustig, Jiří Kruša und Václav Havel im vergangenen Jahr ist am 3. Januar dieses Jahres der Schriftsteller und Exilverleger Josef Škvorecký im Alter von 87 Jahren in Toronto gestorben. Er hat die Romane Feiglinge, Mirakel, Der Seeleningenieur sowie Erzählbände, zahlreiche Übersetzungen, Essays und ein großes Verlagswerk hinterlassen. Markéta Kachlíková stellt Josef Škvorecký nun in einem weiteren Kultursalon vor.
'58 debütierte Josef Škvorecký als Autor mit dem Roman Feiglinge, in dem sein Held und Alter Ego Denis Mišický zum ersten Mal der Welt vorgestellt wurde. Denis erzählt vom Geschehen in der fiktiven Provinzstadt Kostelec zwischen dem 4. und 11. Mai 1945. Hinter Kostelec verbergt sich Škvoreckys Geburtsstadt Náchod. Der Autor beschreibt die Befreiung durch die Rote Armee doch anders als die damalige konventionelle Literatur. Die Ereignisse, der Versuch eines Aufstands in der Kleinstadt, werden aus der Sicht von Danny beschrieben, und der interessiert sich nicht so sehr für die große Geschichte, sondern vor allem für Mädchen und Jazzmusik.
Ich stand auf, hob feierlich das Saxophon und ließ es zu Ehren des Sieges und des Kriegsendes schluchzen, zu Ehren dieser Stadt und all ihrer schönen Mädchen und zu Ehren der großen, grundlosen, ewigen, dummen, schönen Liebe. Und ich ließ es über alles schluchzen, über mein Leben, über die SS-Männer, die man hingerichtet hatte, und über den armen Rob, der gefallen war, über Irena, die nichts verstand und langsam auf ihr Verderben in irgendeiner Ehe zuging, über die Jugendzeit, die zu Ende war, und über den Abschied, der jetzt begann, über das Orchester, das nie wieder so wie heute zusammenkommen würde, über die Abende, an denen wir unter Petroleumlampen gespielt und an die künftige Welt gedacht hatten, über alle schönen Mädchen, die ich geliebt hatte, und ich hatte viele von ihnen, vielleicht alle geliebt, und über die Sonne.
Der Roman wurde eigentlich bereits 1949 geschrieben, musste aber bis 1958 auf seine Veröffentlichung warten. Kaum war das Buch draußen, folgte eine vernichtende Kritik von den offiziellen Stellen. Verleumdung des antifaschistischen Widerstandes und Verunglimpfung der Roten Armee wurden Skvoretzky damals vorgeworfen. Die kommunistischen Machthaber starteten Strafaktionen gegen die Leute, die zur Veröffentlichung des Romans beigetragen hatten. Josef Skvoretzky erinnerte sich nach der Wende von 1989 im tschechischen Rundfunk an die Zeit nach der Veröffentlichung.
Auf einmal ging es los mit den rasenden Kritiken, in denen ich räudiges Kätzchen und wurmstichiges Obst sowie Faschist, Titoist, Trotzkist und Zionist genannt wurde. Ich hatte erwartet, dass die offizielle Kritik über den Roman herfallen würde, aber in literarischer Hinsicht. Sie würde ihn vielleicht als zu naturalistisch oder so bezeichnen. Dass er aber als reaktionäres Politikum dargestellt würde, das war mir nicht eingefallen. Es war eine unangenehme Zeit. Ich erinnere mich, wie ich einmal zu Hause saß und meine Schwiegermutter kam und sagte, der Staatspräsident spreche auf einer Sitzung der Kommunistischen Partei über mich. Ich sollte ihr lieber meine Sparkassenbücher geben. Sie hatte ihre Erfahrungen. Ihr Mann war verhaftet worden, ihr Sohn saß 10 Jahre lang im Gefängnis. Dazu kam es glücklicherweise bei mir nicht. Ich wurde nur aus dem Verlag geschmissen und gleich danach aber wieder aufgenommen. Do angloamerické redakce, takže jsem to přežil dobře.
Skvoretzky gilt als ein herausragender tschechischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Was seine Literatur einzigartig macht, dazu der Literaturhistoriker Michal Přibáň.
Der Wille und vor allem die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Das klingt zwar banal, aber Skvoretzky hat es geschafft, die Spontanität und die Konstruktion der literarischen Welt in Einklang zu bringen. Er konnte, wie nur wenige weitere Autoren, Dialoge schreiben. Er wusste sowohl seine ganz konkreten Erlebnisse sowie allgemein geltende Lebenserfahrungen zu nutzen. Er war ein guter Beobachter und ein großzügiger Mensch. Er konnte die menschlichen Schwächen mit Freundlichkeit, Verständnis und sogar mit Vergnügen betrachten.
Skvoretzky wurde 1924 in der ostböhmischen Provinzstadt Náchod geboren, die in seinen Romanen als Kostelec in die Literatur eintrat. Nach dem Abitur zog er nach Prag, der Literaturhistoriker Michael Spirit.
Skvoretzky studierte Anglistik und trat zunächst als Übersetzer und Verlagslektor in Erscheinung. In seinen Erinnerungen und Essays hat er häufig betont, wie stark ihn vor allem Ernest Hemingway beeinflusst hat. Skvoretzky will bei Hemingway gelernt haben, Dialoge zu schreiben.
Nach dem Skandal um den Roman Feiglinge konnte Skvoretzky einige Jahre nur Übersetzungen publizieren, vor allem Hemingway, Chandler und Faulkner. In den 60er Jahren brachte er aber dann bereits wieder eigene Werke heraus. Neu in seinem Schaffen waren dabei Kriminalromane. Der Bruch kommt dann im August 1968, als die Panzer der Warschauer Paktstaaten die Reformbewegung des Prager Frühlings niederwalzten. 1969 erhielt Skvoretzky ein einjähriges Stipendium für einen Aufenthalt in Kalifornien. Er und seine Frau, die Schriftstellerin Zdena Salivarová, kehrten nach Ablauf des Stipendiums nicht in die Tschechoslowakei zurück und ließen sich in Toronto nieder. Im Exil in Toronto spielte sich die zweite Hälfte von Skvoreckis Leben und Werk ab. Er lehrte dort an der Universität, schrieb weitere Romane und avancierte zu einem bedeutenden tschechischen Prosaautor in der anglophonen Welt. Aber noch mit einer Leistung hat sich das Ehepaar Skvoreckí um die tschechische Kultur und Literatur verdient gemacht. Eigentlich war es eine Idee von Skvoreckis Frau Zdena Salivarová, bei deren Umsetzung Skvoreckí geholfen hat. 1971 wurde in Toronto der Exilverlag 68 Publishers gegründet. In 20 Jahren brachte der Verlag mehr als 200 Bände von in der Tschechoslowakei verbotenen Autoren wie Václav Havel, Milan Kundera, Ludwig Vaculík oder Václav Černý heraus. Der Verlag wurde zum bedeutendsten Zentrum tschechischer Exil- und Samizdat-Literatur. Die Bücher wurden dann in die Tschechoslowakei geschmuggelt und dort heimlich gelesen. Dazu Michal Přibáň.
Die Manuskripte kamen meist mit der diplomatischen Post bzw. durch andere Kanäle, die von Dissidenten organisiert wurden, in die Tschechoslowakei. Das Ehepaar Skvoreckí stand in Kontakt mit den Verlegern und Redakteuren der tschechischen Autoren im Westen, die, wenn ich es vereinfacht sage, die Rechte der Autoren vertraten. Skvoreckí achtete darauf, dass jede Veröffentlichung eine rechtliche Grundlage hatte. Viele Handschriften sind aber auch dank der persönlichen Tapferkeit einiger Freunde Skvoreckís ins Ausland gekommen.
Im Verlag 68 Publishers erschienen auch die Exilromane von Josef Skvoreckí, in denen erneut sein Alter Ego Danis Miřický auf die Bühne trat. In Mirakel, einem Roman mit einem Kriminalmotiv, kehrte er in die Tschechoslowakei der 50er und 60er Jahre zurück. Der anscheinend zweite Höhepunkt in Skvoreckís Romanschaffen nach den Feiglingen war der Seeleningenieur, in dem der Autor mittels Danny seine Flucht nach dem Einmarsch der Warschau-Pakt-Truppen und das anschließende Leben als Universitätsprofessor in Toronto reflektiert. Literaturhistoriker Michael Spirit.
Das Wesentliche an der Figur ist, dass sie sich zusammen mit ihrem Autor verändert. Im Roman Feiglinge hat Danny zwar dasselbe Geburtsdatum wie Josef Skvoreckí. Gleichzeitig taucht Danny Smiřický aber in jedem Werk anders auf. Im Panzerbataillon ist er ein Objekt der Erzählung, in einigen Kapiteln tritt er überhaupt nicht auf. Im Roman Mirakel hat er ein anderes Temperament und andere Lebensziele als im Roman Seeleningenieur, der an diesen in Anführungszeichen anknüpft. Ich finde es gut, dass Skvoreckí absichtlich immer nur jene Seiten der Figur reflektiert hat, die ihn interessiert haben, wobei er älter wurde und seine Figur immer jünger.
Stavům, které ho inspirovali, stejně tak, jak stárla vzpomínka na jeho vlastní mládí.
Das Ehepaar Skvoreckí besuchte erst nach der Wende von 1989 wieder die Tschechoslowakei. 1990 wurde ihnen von Präsident Václav Havel der Orden des Weißen Löwen verliehen, um den Verdienst ihres Verlags für die tschechische Literatur zu würdigen. Skvoreckí wurde auch mit mehreren literarischen Preisen ausgezeichnet. Er erhielt den Staatspreis für die Literatur sowie den Jaroslav Seifert-Preis. Vor 3 Jahren wurde er mit dem Angelus-Preis für mitteleuropäische Literatur ausgezeichnet. In Prag und Tschechien hielt er sich allerdings nur zu Besuch auf. Bis zum Tod lebte er in seiner neuen Heimatstadt Toronto.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 7. Januar 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání rádia.